Sehr geehrter Herr Funk, lieber Georg, sehr verehrte Damen und Herren, was sagt man denn Lobendes über jemanden, der eh von allen geschätzt wird, zumindest von allen, die einem selbst wichtig sind? Sie haben es gehört, mit so ziemlich jedem Preis, der im deutschsprachigen Raum an Kabarettisten vergeben werden kann, ist Georg Schramm bereits geehrt worden und entsprechend viele Laudaturen waren schon am Werk. Georg Schramm, einer der scharfzüngigsten, wenn nicht der scharfzüngigste Kabarettist Deutschlands. Georg Schramm, der widerspenstige Humanist, kompromisslos, böse, brillant, konsequent der Aufklärung und der Veränderung verpflichtet, wie es auch jetzt in der Begründung der Jury des Erich Fromm-Preises hieß. All das ist ohne Frage richtig. Und was wäre dem eigentlich noch hinzuzufügen? Ich will es versuchen mit einigen Gedanken zu den Begriffen Aufklärung und Veränderung. Sie haben es vielleicht gemerkt, dass ich ein bisschen gezögert habe bei dem Wort Kabarettist. Ganz sicher ist Georg Schramm ein Kabarettist, ein großartiger zumal, aber er ist eben auch mehr. Er ist ein großartiger, ein herausragender Gesellschafts- und Zeitkritiker. Er ist ein überzeugender Schauspieler, ein engagierter Frontmann auf politischen Kundgebungen. Und bei all dem, bei all seiner Bekanntheit, ist er dennoch ein angenehmer und authentischer Zeitgenosse geblieben. Ich denke, das darf man sagen, muss man sagen, es ist eine besondere Erwähnung wert, denn das gilt nicht für alle Menschen, die prominent sind. Vor allem aber ist Georg Schramm, und das ist in der Begründung schon angedeutet worden, der Schöpfer von Figuren, von Kunstfiguren, die Eingang in das reale Leben gefunden haben, die praktisch nicht mehr wegzudenken sind aus dem Alltag. Allen voran der renitente, übelgelaute Rentner Lothar Dombrowski, das alter Ego von Georg Schramm, den, wenn es denn möglich gewesen wäre, viele im Lande gerade zum Bundespräsidenten gewählt hätten. Das wäre was gewesen. Dombrowski, eine Kunstfigur als Bundespräsident. Ein Präsident, der, als er seinen Abschied aus der ZDF-Anstalt nahm, seine Bewerbung bekannt gab und dabei eine kleine Liste mit Personen präsentierte, deren Präsident er nicht sein möchte. Auch Schramms zweite Figur, der zynische und trinkfeste Oberstleutnant Sanftleben, ist nicht ohne Resonanz im wirklichen Leben geblieben. Und was für eine! Kein geringerer als Alexander Kluge hat den Oberstleutnant für seinen Fernsehkanal interviewt. Völlig ernsthaft und gut eine halbe Stunde lang. Zum Afghanistan-Krieg, zur Kampffähigkeit der Bundeswehr, zu den Entwicklungen in der neuen Waffentechnologie. Schauen Sie sich das auf YouTube an, das lohnt sich. Der dritte im Bunde, der Sozialdemokrat August, der scheint eh dem Leben abgeguckt. Niemand würde sich wundern, wenn er plötzlich, sagen wir, mit einem der Ortsvereine in der Wetterau, in der hessischen Wetterau auftauchen würde, wo Augusts Plan, nämlich eine Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten in der SPD zu bilden, längst kein Ulk mehr ist, ja, das ist wohl der Fall, sondern in die Tat umgesetzt wurde. Kürzlich hat einer der Ortsvereine Vollzug gemeldet. Und vielleicht hat ja auch die Frankfurter SPD ein bisschen was von ihm abgeguckt und jetzt die Wahl gewonnen in der Stadt. Georg Schramms Figuren, für die Bühne konzipiert und als solche natürlich stark überzeichnet, sind auf bemerkenswerte Weise real geworden. Und das wirft Fragen auf. Was heißt das für den Zustand einer Gesellschaft, wenn ein humorloser, ein verbitterter Kotzbrocken, wenn Dombrowski, den Schramm sich ausgedacht hat, um bei der Geißelung der Verhältnisse nichts, aber auch gar nichts auslassen zu müssen, am Ende so sehr die Leute begeistert, dass sie gar nicht genug bekommen können? Was heißt es, wenn Dombrowski heute auf Demonstrationen den Leuten aus der Seele spricht, mit analytischer Schärfe und heiligem Zorn, Sie haben es gehört, so letztes Jahr mehrfach hier in Stuttgart, aber auch in Frankfurt, auf dem Aktionstag gegen die Banken, die Macht der Banken, wo Dombrowski keineswegs als clowneske Untermalung dann wahrgenommen wurde, sondern für viele der Hauptredner der Veranstaltung war. Die Faszination, die von dieser Figur ausgeht, liegt ohne Frage in der beißenden Kritik, die Georg Schramm, mit der Georg Schramm das herrschende System, den Kapitalismus, überzieht. Ein System, das den Kapitalertrag, den Profit über alles stellt und dabei soziale Spaltungen in immer größerem Ausmaße in Kauf nimmt. Ein System, das mit Hartz IV, so Georg Schramm, ein Menschenopfer für Wachstum geschaffen hat. Ein System, das selbst noch im Moment der größten Gefahr weiter auf den Abgrund zusteuert, statt umzukehren. Man müsse das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen, heißt es heute allenthalben in Wirtschaft und Politik. Man dürfe, so spottet Schramm, das Kapital, das scheue Reh nicht verschrecken, wo man es doch auch schlachten könne. Eine Idee, die, so derb sie daherkommt, auch feinsinnige Intellektuelle wie Walter Benjamin an ihrer Stelle weiß. Bereits in den 30er Jahren forderte Walter Benjamin die im Zug fahrende Weltgesellschaft auf, endlich zur Notbremse zu greifen. Ein wunderschönes Bild, nicht zuletzt hier in Stuttgart. Der Griff zur Notbremse ist aber bislang ausgeblieben. Mit irrationaler Zwangsläufigkeit setzt sich die Katastrophe fort und allabendlich zur besten Sendezeit berichten dann Korrespondenten von einem Börsengeschehen, das sie nicht eigentlich mehr erklären können. Schauen Sie mal da rein, da sind die Vorhersagen des Wetterberichts vergleichsweise präzise. August, der alte Kempe, spürt diesen Wandel und so hilflos, wie er manchmal wirkt, bringt er den prekären Zustand der Gegenwart doch auf den Punkt. Politik war mein Leben, aber in der Zeitung stehen ja nur noch Börsenkurse. Ein grandioser Satz. Bei aller Furore, den Georg Schramm in seine Zeitkritik legt, sind die Helden, die er uns präsentiert, doch eigentlich tragische Helden. Typen voller Ambivalenzen, Charaktere, die ebenso liebenswerte wie abstoßende Seiten haben, was sie nur freilich interessanter macht. Zum Glück verweigern sie sich jeder Reduzierung auf ein bloßes Funktionieren. Das gilt, so überraschend es für sie klingen mag, auch für den Soldaten Sanftleben, der all den Euphemismen, die er als Presseoffizier zu verkünden hat, immer weniger selbst glauben kann und zu Scherzen greift, in denen das andere, die Unzufriedenheit, wie auch immer verzerrt, durchbricht. Schramms Ensemble umfasst Menschen, die auf ihre jeweilige Weise aufmüpfig bleiben, zugleich aber entfremdet sind, leiden und scheitern. Charaktere, die auf großartige Weise jenes Unbehagen in der Kultur deutlich machen, das Sigmund Freud beschrieben hat, jenes Unbehagen in der Kultur, das als Reaktion auf gesellschaftliche Verhältnisse zu deuten ist, die selbst völlig zerrissen, widersprüchlich und feindselig sind. Es ist ein wirklich großer Verdienst, dass Georg Schramm in Zeiten, in denen Menschen mit Moden, mit kulturellen Opiaten, wie Erich Fromm gesagt hätte, mit Flachbildschirmfernsehen, mit schalen Lebensdevisen und allerlei Therapieangeboten und wenn das nicht hilft, dann mit disziplinierender Sozialtechnik und Psychopharmaka standardisiert und im Wirtschaftsgeschehen verfügbar gemacht werden, dass Georg Schramm in solchen Zeiten auf das Sperrige in den Menschen, das Nicht-Kompatible, das Widersprüchliche pocht. Das, lieber Georg, ist ein Glücksfall für uns alle. Befremdend sind auch die Themen, die Georg Schramm uns, seinem Publikum, zumutet. Es sind existenzielle Themen, wie Krieg, wie Krankheit, Tod. Themen, denen sich seine Figuren auf ihre Weise kantig, überzogen und unbeholfen nähern, was immer wieder Lachen hervorbringt, ein Lachen, das kurzfristig entlastet, aber im Halse stecken bleibt. Wer nach 2 Stunden Programm, manchmal ist es auch länger, den Saal verlässt, hat nicht nur harte und kompromisslose Kritik an den antagonistischen gesellschaftlichen Verhältnissen miterlebt, sondern auch erfahren, wie diese Verhältnisse sich in einem selbst, in den Leuten niederschlagen. Ja, das, was Georg Schramm mit seinen Figuren auf der Bühne zutage fördert, ist das, was Fromm schon vor Jahrzehnten das gesellschaftliche Unbewusste genannt hat. Diejenigen von Ihnen, die einmal einen Auftritt von Schramm verfolgt haben, die wissen, wovon ich rede. Von einem Publikum, das ebenso gebannt wie unruhig, ebenso zustimmend wie verunsichert bei der Sache ist. Weil es etwas von sich über sich selbst erfährt. Weil auf der Bühne jemand etwas sagt, das selbst nicht bewusst erlebt werden darf, das abgespalten und verdrängt werden musste. Natürlich sind Georg Schramms Auftritte keine Therapiestunden, aber sie sind höchst wirkungsvoll. Eben Aufklärung in einem emphatischen Sinne, Aufklärung, wie sie Immanuel Kant verstanden hat, als Befreiung des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Und diese Aufklärung steht noch immer aus. Schauen wir in die Entwicklung, die die Idee Aufklärung in den letzten 250 Jahren genommen hat, dann erweist sich diese Sache als durchaus vertrackt. Und genau darauf verweist Georg Schramm am Ende seines laufenden Programmes Meister Jodas Ende über die Zweckentfremdung der Demenz, wenn er dem Publikum den Satz zumutet, der es allerdings in sich hat. Die vollends aufgeklärte Erde erstrahlt im Zeichen des triumphalen Unheils. Er zitiert dort Max Horkheimer und Adornos zentrale These aus der Dialektik der Aufklärung. Es ist bemerkenswert, dass solche Einsichten mit Georg Schramm den Weg auf die Bühne gefunden haben und auch verstanden werden. Nämlich, dass Aufklärung scheitert, weil sie sich als rationale Beherrschung von Natur selbst in Herrschaft verwandelt. Eine Herrschaft, die sich den Menschen nunmehr nicht mehr im religiösen Mythos, sondern als scheinbar rationales Prinzip zeigt. Als wissenschaftlich begründete Unterdrückung sozusagen, als technologische und ökonomische Zwangsläufigkeit. Mit dem Ziel, die Menschen, ihr Denken und alle ihre Regungen so zu vereinheitlichen, dass sie berechenbar und dem Wirtschaftsgeschehen verfügbar werden. Genau das übersetzt Georg Schramm im Spiel mit seinen Figuren auf eine Weise, die deutlich machen, dass nichts an der Dialektik der Aufklärung übertrieben ist. Ausführlich widmet sich Georg Schramm dem Schicksal von Pflegepatienten, deren Betreuung kostengünstiger zu leisten ist, wenn sie auf dem modernsten Stand der Technik mit Schläuchen künstlich ernährt und sauber gehalten werden. Mit Detailinformationen, die kaum jemand kennt, referiert er, wie mit Mikrowellenkanonen und allerlei neuen anderen Waffen die Bekämpfung von gegnerischen Soldaten, aber auch aufbegehrenden Demonstranten, sogenannten Weichzielen, künftig effizienter als bisher geleistet werden kann. Wie Pharmakonzerne die Armut vieler älterer Menschen nutzen, um neue Medikamente zu testen und so weiter und so weiter. In all diesen Fällen stellt sich Vernunft nicht in den Dienst der Befreiung aus Unmündigkeit, sondern trägt zur Sicherung von Herrschaft bei. Dass es dir, lieber Georg, gelingt, solche komplexen Zusammenhänge verständlich aufzudecken, das ist allerdings eine große Kunst. Aufklärung, so wird dabei deutlich, ist eben nicht mit ein paar Lebenstipps zu haben. Sie verträgt sich nicht mit jener herrschenden instrumentellen Vernunft, die sie allein von Nützlichkeitserwägungen leiten lässt und an alles und jedes ein Preisschild heftet. Dombrowski, der Preuße, ganz Kantianer, pocht auf eine andere Vernunft. Eine, die auch allgemeingültigen Werten verpflichtet ist und mit Moral einhergeht. Auch August ist auf dieser Spur, wenn er sich mit Wehmut an Zeiten erinnert, in der seine Partei noch einen emphatischen Begriff von Gerechtigkeit besaß und man Ausbeuter noch Ausbeuter nennen durfte. Das Drängen auf Gerechtigkeit begleitet Georg Schramm Zeit seines Lebens. Aufgewachsen ist er in einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus im mundänen Bad Homburg nahe Frankfurt. Sein Vater war, wir haben es schon gehört, einfacher Arbeiter, der uns in der Figur des August heute immer wieder entgegentritt. Georg ist das einzige Arbeiterkind in seiner Klasse, aber nicht im Gymnasium entdeckte er sein Interesse fürs Theater, sondern bei den gemeinsamen Fernsehabenden mit der Mutter, die kaum ein Bühnenstück auslässt. Und die gab es damals ja noch ganz gut. Nachdem er gerade so das Abitur geschafft hat und an einen sozialen Aufstieg in dem wenig durchlässigen Bad Homburg nicht zu denken war, verpflichtet er sich bei der Bundeswehr, wo er es in einer Panzerdivision, die von General Bastian, manche werden ihn noch kennen, befehligt wurde, bis zum Offizier der Reserve es bringt. Wegen charakterlicher Nichteignung, in Anführungszeichen, fällt Schramm, der sich inzwischen auch politisch zu betätigen begonnen hat, schließlich bei der Heeresoffiziersschule durch. Er geht nach Bochum, wo er Psychologie studiert, um nach dem Studium nach Konstanz an den Bodensee zu wechseln. Dort tritt er an einer neurologischen Reha-Klinik die Stelle eines Psychologen an. 12 Jahre, Sie haben es gehört, bleibt er dabei, arbeitet mit Patienten und engagiert sich auch als Betriebsrat für die Belange der Belegschaft. Letzteres bringt ihm dann das Angebot der ÖTV ein, in Stuttgart den Posten eines Gewerkschaftssekretärs zu übernehmen. Er lehnt ab, bleibt in Konstanz. Auf einer Betriebsfeier hält er eine Rede auf einen Arbeitskollegen und dort wird er entdeckt. Eine Theatergruppe macht ihm das Angebot mitzumachen. Georg Schramm ist weit über 30, als er das erste Mal auf der Bühne steht. Es sind solche Brüche, diese Brüche in seinem Leben, die ihn geschult haben. Ein Leben, das so ganz anders aussieht wie das vieler heutiger Politiker, die den direkten Weg nehmen vom Kreissaal über den Hörsaal zum Plenarsaal. Georg Schramsow war kürzlich im Internet zu lesen, sei ein Leuchtturm des intellektuellen Anstandes. Das sind große Worte, keine Frage. Worte, die aber eines deutlich machen. Radikale Kritik und ethische Überzeugung passen nicht nur gut zusammen, sie bedingen sich nachgerade einander. Es ehrt dich, lieber Georg, dass du all die mitunter vorwurfsvoll daherkommenden Fragen, ob du Moralist seist, ein Gutmensch gar, souverän zurückgibst. Eben mit beißender Kritik an Verhältnissen, die deshalb so destruktiv sind, weil ihnen jede Moral abhandengekommen zu sein scheint. Georg Schramm wolle, so die Jury der Erich-Fromm-Gesellschaft, nicht nur Aufklärung, sondern auch verändern. Ja, unbedingt, ja doch. Seine Bühnenkunst ist ebenso wie sein politisches Engagement weder l'art pour l'art noch Selbstzweck und schon gar nicht ein Beitrag zur Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse. Es geht ihm um Veränderung und die gelingt bekanntlich nur dort, wo Menschen dies auch wollen und auf Veränderung drängen. Die Frage ist, warum tun sie das nicht vielmehr? Was ist es, was die Gesellschaft im Innersten zusammenhält, obwohl sie doch erkennbar die Interessen ihrer Mitglieder an sozialer Gerechtigkeit immer wieder verrät? Es ist die Frage nach dem sozialen Kitt, dem Erich Fromm bereits in den 30er Jahren nachgespürt hat und in dem er die Grundlage für letztlich jede gesellschaftliche Ideologie ausgemacht hat. Ohne eine nachhaltige Erschütterung herrschender Ideologien kann Veränderung nicht gelingen. Jede Veränderung beginnt mit der Herausforderung dessen, was in den Sozialwissenschaften die kulturelle Hegemonie genannt wird. Keine Sorge, ich will sie nicht mit soziologischen Begriffen traktieren, diesen aber, der für die Arbeit von Georg Schramm so wichtig ist, doch mit einem Satz erläutern. Salopp gesprochen ist mit kultureller Hegemonie das gemeint, was die gesellschaftliche Luftüberlegenheit über die Leitartikel, die Stammtische, die Gespräche im Café, auf der Straße, im Verein, die Vorstellung der Leute samt ihrem Aberglauben genannt werden könnte. Nicht zuletzt die Umwälzungen in der arabischen Welt haben deutlich gemacht, was Kampf um die kulturelle Hegemonie meint und wo der Ort ist, wo diese Kämpfe ausgetragen werden. Als es der Demokratiebewegung in Ägypten gelungen war, für sich und für das Land den öffentlichen Raum zurückzuerobern und allen klarzumachen, dass Mubarak nicht im Interesse der Allgemeinheit handelte, war es um dessen Fähigkeit für Hegemonie zu sorgen geschehen. Aber Sie müssen nicht unbedingt nach Ägypten gehen, um zu schauen, welche Bedeutung in diesem Begriff liegt und welche Bedeutung die Auseinandersetzung um die kulturelle Hegemonie hat. Denken Sie an den Regierungswechsel in Baden-Württemberg, der ohne die Renaissance des öffentlichen Raumes kaum möglich gewesen wäre. Und im weiteren Sinne an die Erschütterung der neoliberalen Ideologie. Bekanntlich waren in den zurückliegenden 2-3 Jahrzehnten neoliberaler Politik, waren diese Jahrzehnte neoliberaler Politik geprägt von einer absolut irren Idee, die davon ausgeht, dass die private Initiative der öffentlichen per se überlegen sei. Bis in weite Teile der Gesellschaft hinein, ja selbst in den Kreis derjenigen, die unter der Aushöhlung staatlicher Sozialpolitik am eigenen Leib zu spüren bekamen, hat diese Idee Fuß gefasst. Keine Talkshow, kaum ein Leitartikel, der nicht das Mantra des Neoliberalismus propagiert hätte. Allen Ernstes wurde behauptet, man müsse die Reichen reicher machen, damit schließlich etwas auch für die Armen abfalle. In der Entwicklungspolitik, und das ist mein Metier, wurde das der Trickle-Down-Effekt genannt. Von oben kommt auch ein bisschen was nach unten. Statt Ausbau des Gemeinwesens waren Deregulierung angesagt, Steuersenkungen und unternehmerische Lebensführung, die selbst die Ärmsten der Armen zu leisten hatten. Nun, da die katastrophalen Folgen dieser Politik nicht mehr zu übersehen sind und die Leute immer weniger bereit sind, den Propheten des Neoliberalismus zu glauben, gerät auch sein ideologisches Fundament ins Wanken. Der soziale Kitt bröckelt, die Auseinandersetzungen um die Hegemonie nehmen zu, die Chancen für Veränderung wachsen. Und das ist der Punkt, an dem Kabarett, politisches Kabarett, schon immer eingegriffen hat, sich in die Auseinandersetzung eingemischt hat. Satire, allzumal die Radikale, zählt fraglos zu den schärfsten Waffen, wenn es darum geht, herrschende Ideologien zu erschüttern. Und auf eben diese Weise ist Georg Schramm Teil von Veränderungsprozessen. Mit seinen Auftritten auf Demonstrationen hilft er, mit jedem öffentlichen Raum zurückzuerobern, Sie kennen ihn da draußen, an dem sich öffentliche Meinung bildet, wo sich Menschen zusammenfinden, die alleine womöglich nur Ohnmacht empfunden hätten, nun aber über Mobilisierungsprozesse zu einer politischen Kraft werden. Gleichzeitig fordert Schramm mit seiner kompromisslosen Art all jene Kräfte heraus, die die bestehende Hegemonie stützen. Denken Sie an seine unübertroffenen Attacken auf die Niederungen deutscher Talkshows. Ich will es gar nicht erst probieren, diese hier wiederzugeben, die beißende Kritik an jenen Medien, die mit seichter Unterhaltung dafür sorgen, dass der öffentliche Raum, der so zentral für eine lebendige Demokratie wäre, in einem Meer von Irrelevanz versinkt. Wohl wissend, dass es die permanente Berieselung der Öffentlichkeit mit Junk-Politics ist, mit Royal Weddings, mit der Inszenierung eines fabelhaften Gutenberg, mit der unendlichen Abfolge von Castingshows und Crime, hinter der sich Herrschaft verschanzt. Adorno und Horkheimer nannten das den gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang, in dem Aufklärung zum Massenbetrug wird. Ich will mich an der Stelle nicht lange mit Wulff aufhalten, der Affäre Wulff, die bei aller Brisanz, die in ihr steckt, aber doch auch eine irgendwie provinzielle ist. Da stolpert ein Mann, wie Konfuzius gesagt hat, über einen Maulwurfshügel. Während die Berge der Korruption, die sich vor uns auftürmen und die ja Georg Schramm so beredt, immer wieder in seinen Programmen aufnimmt, unangetastet bleiben. Mit den Zahlen, mit dem Blick auf die Zahlen, die uns Georg Schramm bei seinen Auftritten präsentiert, könnte man glatt verrückt werden. Zwischen 8 und 24 Milliarden Euro gehen alljährlich im deutschen Gesundheitswesen aufgrund von Abrechnungsbetrug und Korruption verloren. Noch einmal 20 Milliarden ließen sich einsparen, wenn wir auf unsinnige Medikamente und Gerätediagnostik verzichten würden. Zahlen, die Georg Schramm Berichten des Bundeskriminalamtes entnommen hat über organisierte Kriminalität und die jeden Ehrensold, so unberechtigt er sein mag, in den Schatten stellt. Es ist gut, dass sich Georg Schramm dem öffentlichen Spektakel konsequent verweigert. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass er nie in Talkshows zu sehen ist. Nicht, dass er da nicht eine gute Figur machen würde. Aber man kann nicht, und ich zitiere Schramm, das Brackwasser der Beliebigkeit von Talkshows aufs Korn nehmen, um im nächsten Moment selbst dort zu sitzen. Immer wieder wettert er und bevorzugt dann, wenn Fernsehverantwortliche im Publikum sitzen, über jene Form von Unterhaltung, die davon ausgeht, die Leute seien zu einem komplexen Gedankengang nicht fähig. Ich glaube, wir haben uns alle, lieber Georg, bei dir zu bedanken, dass du mit deinen Auftritten im Fernsehen ein für alle Mal klargemacht hast, dass Zuschauer durchaus zu einem komplexen Gedankengang imstande sind. Dass die Anti-Intellektualität mancher Medien mithin nicht eine Reaktion auf das Publikum darstellt, sondern ein Angriff auf das Gleiche. Zum Leidwesen vieler hat sich Georg Schramm vor 2 Jahren aus der Anstalt verabschiedet, um sich ganz auf die Bühnenarbeit zu konzentrieren. Und da übt er sich nun in wohltuender Differenz auch zu vielen seiner Kollegen, die sich leider allzu oft im Klischee verlieren. Es zeichnet Georg Schramm aus, dass er nicht zu denen gehört, die das unheilvolle Treiben der Berliner Politik nur belustigt anschauen. Schramm schaut hinter die Kulissen, spürt den Interessen von Lobbyverbänden nach und schaut dabei jenen auf die Finger, die, wie er das nennt, die Berliner Puppenkiste bedienen. Sich mit ein paar Karlauern über Merkel und Co. lustig zu machen, ist nicht seine Sache. Sowas mag vordergründig Distanz suggerieren, kann aber letztlich nicht die eigene Unsicherheit und Positionslosigkeit kaschieren. Veränderung, das zeigt Georg Schramm, beginnt mit der Verweigerung des Klischees. Und dazu gehört unbedingt, den Ärger über die Verhältnisse nicht in einem heiteren Gelächter untergehen zu lassen. Denn das hätte am Ende eine gegenteilige Wirkung und kann auch zur Stabilisierung der Verhältnisse beitragen. Das ist dann wie im Karneval, wo einmal im Jahr und zeitlich begrenzt die Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden dürfen, damit sie dann für den Rest des Jahres umso bedingungsloser akzeptiert werden. Da gibt es auch eine Nähe zu Hilfsorganisationen wie Medico, wo wir vor ähnlichen Problemen stehen. Auch Hilfe, die nicht zu den Ursachen vordringt und das Elend nur abfedert, letztendlich kann zur Stabilisierung eines prekären Status quo beitragen. Denken Sie an den damaligen Kanzler Kohl, der bei einem der ersten großen nationalen Spendensammeltage für Afrika einen Geldschein mit den Worten in eine Büchse steckte: Heute tun wir mal was Gutes. Gegen solche Vereinnahmungen des Helfens wie des Lachens kann sich nur wehren, wer eine eigene Position hat. Man muss wenigstens eine Idee davon haben, wie es auch anders gehen könnte. Und das zählt ohne Fragen zu den Stärken von Georg Schramm, in der Kritik an den Verhältnissen immer auch eine Idee aufscheinen zu lassen, wie es anders gehen könnte. Und da sind wir dann wieder bei der Sache mit der Moral und den ethischen Überzeugungen. Und die sind es, die jeden der Texte von Schramm zu einem gesprochenen Leitartikel machen, zu einer kleinen präsidialen Druckrede. Lassen Sie mich schließen mit ein paar Hinweisen zur Frage, wer eigentlich Georg Schramm ist. Ja, für diese Frage gibt es durchaus Anlass. Denn bei aller Bekanntheit, die aus seinen Figuren rührt, bleibt Georg Schramm, wenn er privat unterwegs ist, meist unerkannt. Das ist ein großes Privileg, das er genießt und ihm ein Privatleben ermöglicht, das er überaus schätzt. Und zu dieser privaten Existenz zählt auch, dass er mit der Idee einer anderen Welt für sich zusammen mit seiner Familie ernst macht. Ohne darum ein großes Trara zu machen, engagiert er sich für eine ganze Reihe von sozialen und politischen Zwecken. Mit Rat und Tat unterstützt er kleinere Vereine und Organisationen, die zivilgesellschaftliches Engagement fördern, sich um den Schutz von Flüchtlingen im Mittelmeer kümmern, Solidaritätsprojekte etwa in Vietnam und Tibet unterhalten, einen Jugendzirkus betreiben und auch Medico. Die wichtigste Unterstützung, die wir von Georg Schramm erfahren, und damit bin ich längst wieder bei uns allen hier im Saale, aber ist ohne Frage die Wirkung, die von der Bühne aus erzielt. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Erich-Fromm-Gesellschaft für die kluge Entscheidung bedanken, Georg Schramm mit dem Preis auszuzeichnen, und bei dir, Georg, ganz herzlich, dir, Georg, zu dem Preis gratulieren.